Ja, zwischen Zweifel und Selbstdarstellung stehen wir hier vor Gott und loben ihn an. Vor einigen Jahren habe ich dürfen in eine neue Auflage von einem Buch, wo dieses Gebet war. Das hat geheißen: Du weißt, wer wir sind. Das ist der Titel. Und das war eine Neuauflage von einem Gebetbuch aus Basel. Die Idee dahinter ist, uns als Christen alle Überzeugung zusammenzubringen in den gemeinsamen Glauben, den wir haben. Was aber auch gleich für alle ist, ist gerade die Aussage von Karl Barth: Du weißt, wer wir sind. Also es gibt Sachen, wo Gott weiß, und das ist sicher das. Er weiß, wer wir sind. Jeden Einzelnen von uns. Er weiß unsere Gedanken, unsere Angst, unsere Sehnsucht, auch unsere Widersprüche, unsere echten Motive. Das weiß er auch, und unsere Bedürfnisse. Er weiß das so sehr, dass er selber geredet hat durch Jesus Christus, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Gut, der letzte Teil von diesem Satz ist ziemlich speziell. Bevor ihr ihn bittet, heißt es dann, dass wir eine Nachricht an jemanden schicken, die die Inhalt bereits kennt. Bringt es uns etwas? Haben wir überhaupt gern mit jemandem zu reden, wo schon weiß, was wir meinen? Kann uns so etwas entstehen? Und wenn wir jetzt gerade sagen, dass Jesus gebetet hat, das macht es fast noch schwieriger. Ich glaube, Menschen aus anderen Überzeugungen, anderen Glaubensorientierungen, stellen mir oft die Frage, und vielleicht sind auch ihr schon mal befragt worden: Wenn Jesus Gott ist, zu wem hat er gebetet? Das ist keine einfache Frage. Und der Neue Testament versucht das auch nicht auszulöschen. Aber er sagt ganz klar, also das Neue Testament meine ich, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott war. Und in ihm hat sich Gottes Herrlichkeit und Wirklichkeit offenbart. Also das ist für uns alle klar. Jesus hat sich zurückgezogen zum Gebet, das wissen wir. Er verbringt Nächte im Gebet. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Bittet vor wichtigen Entscheidungen. Er hat auch im Leiden gebetet und ganz besonders am Kreuz hat er noch gebetet. Ja. Vielleicht Teil von dieser Antwort ist, das zu erklären, was Gebet nicht ist. Gebet ist sicher nicht Informationsaustausch. Gebet ist nicht Informationsaustausch. Gebet ist sicher auch nicht ein Mittel, Gott zu überzeugen, in etwas zu sagen, was er nicht kennt. Gebet ist auch nicht eine Art Aktualisierung von Gott. Also Gott, heute habe ich das erlebt, darum möchte ich dir jetzt erzählen. Du bist vielleicht beschäftigt gewesen, hast keine Zeit gehabt. Nein, sonst wäre das ein Widerspruch. Entschuldigung. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Nein. Gebet existiert nicht, weil Gott nichts weiß, sondern Gebet existiert, weil Beziehung existiert. Oder anders gesagt, eben, Gebet ist nicht zuerst Informationsaustausch, Gebet ist Gemeinschaft. Und in der christlichen Sicht müssen wir auch feststellen, Gott ist keine ewige Einsamkeit. Das ist er nicht. Die Bibel spricht über Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das Wesen Gottes ist Beziehung. Beziehung gehört zum Wesen Gottes. Und darum betet Jesus. Nicht, weil er schwächer wäre als Gott oder ein religiöses Vorbild sein sollte, sonst weil Vertrauen, Liebe, Hingabe, Gemeinschaft zur Wirklichkeit Gottes gehören. Und als sein Nebenbild sind wir ein Teil von dieser Wirklichkeit. Und darum gestalten wir auch unsere Beziehungen so. Wir gestalten unsere Beziehung zueinander durch Vertrauen, Liebe, Hingabe und Gemeinschaft. Ohne die, was wäre dann für eine Beziehung? Vielleicht haben ein Teil von uns schon solche Beziehungen gehabt, die auf Sexualität bezogen sind, auf Vorteil, Geld. Ich komme gerade von einer Kultur, einer Art, wo das eine Rolle spielt. Ja? Ich liebe nicht, aber er hat Geld. Hey, viel Spass mit diesen Beziehungen in 10 Jahren. Gell? Das ist es so. Was ist das für eine Grundlage? Eben, Gebet ist Gemeinschaft, ist Beziehung. Und darum beginnt dann das Vaterunser, und da sind wir jetzt gerade in der Serie, nicht mit Theorie, sondern mit Sehnsucht. Unser Vater im Himmel. Die Jünger haben Jesus gesehen beten. Für sie ist Gebet nicht etwas Neues. Sie sind religiöse junge Menschen gewesen. Sie haben doch Gebet kennt. Das beten wir mal morgen. Ein bekanntes Gebet im Judentum ist: Himmlischer Vater, danke, dass ich als Mann geboren bin, weder als Hund oder als Frau. Das sind Gebet. Was für eine Qualität vom Gebet. Ja, aber sie merkten, die Jünger, wie Jesus betet, beten wir nicht. Vielleicht, das sagt die Bibel nicht, aber vielleicht sehen sie in der Ruhe, in der Friede, in der Nähe, in der Gemeinschaft durchs Gebet, dass Jesus ausgewirkt, ausstrahlt hat. Und plötzlich entsteht Hunger. Und jetzt kommen wir zum unser tägliches Brot, gibt uns heute. Das klingt noch ziemlich einfach, muss ich sagen. Aber vielleicht steckt gerade etwas Tiefes da. Denn Brot sollte nicht nur Brot bedeuten. Gerade Martin Luther, Vater der Reformation, hat einmal gesagt, Brot bedeutet alles, was zum Leben trägt. Nahrung, Gesundheit, Beziehungen, Schutz, Arbeit, Hoffnung, ja, eine gute Zukunft, Frieden. Was Jesus mit dem Satz sagt, ist, bringt eure Leben vor Gott. Nicht nur das Religiöse, nicht nur das Geistliche, sondern das Konkrete. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht, weil wir Menschen sind. Vielleicht denken wir manchmal, ja, meine Anliegen sind nicht so wichtig. Andere haben schwierige Probleme. Oder Gott hat Besseres zu tun. Keine Zeit. Oder vielleicht sogar. Das muss ich selbst lösen. Es gibt Sachen, die ich Gott gerne übergebe, aber andere Sachen, die ich sage, nein, Gott, da bin ich. Dankeschön vielmals. Oder vielleicht beten wir zwar, aber innerlich investieren wir mehr in unsere Kontrolle, unsere Vorstellung, unsere Organisation. Und wenn das nicht genug wäre, und ich beziehe mich jetzt gerade auf die Jünger, plötzlich kommt Auffahrt. Beim Jesus ist nicht mehr da, nicht mehr sichtbar. Und er hinterlässt nicht nur Trost, sondern er hinterlässt auch einen Auftrag. Und als ich den Text in Apostelgeschichte 1 gelesen habe, ist mir fast vor wie ein Gleichnis von Jesus. Ein Herr verlässt sein Haus. Oder ein Herr gibt seinen Dienern einen Auftrag. Und wie bei den Gleichnissen, der Auffahrt stellt vielleicht eine Frage. Wie lebt die Kirche, wenn der Herr nicht mehr sichtbar anwesend ist? Eben in diesem Auftrag steht, ihr werdet meine Zeuge sein in Jerusalem, in Juda, in Samaria und bis am Ende der Erde. Und dann geht er, und was tut die Jünger, wenn man in Apostelgeschichte 1 liest? Sie gehen zurück nach Jerusalem, in ein Haus, und dort beten sie. Sie haben betet. Vielleicht genau das Gebet, das Jesu sie gelehrt hat. Unser Vater im Himmel. Ja? Die erste Reaktion von der Kirche auf die sichtbare Abwesenheit Jesu war nicht Aktivismus, sondern Gebet. Sie haben gebetet. Und ich lade euch ein, dann in diese Geschichte, vielleicht heute Nachmittag noch einmal zu lesen. Es passiert in dieser Geschichte etwas sehr Menschliches. Petrus steht auf. Er sagt, Judas fällt. Wir brauchten einen Zwölften. Es ist sogar biblisch. David hat geschrieben, wenn ein Amt hinterlegt ist, sucht den anderen. Ja, es ist auch logisch. Man muss aber ein bisschen Ordnung haben. Wer muss dann der Nachfolger sein? Er muss sicher vom Anfang an dabei sein, Zeuge von der Auferstehung und Teil des Weges Jesu. Alles klingt ziemlich logisch, biblisch, strukturiert. Und doch fällt etwas aus. Keine klare Antwort vom Heiligen Geist. Nichts. So sehr, dass sie sagen, gut, vielleicht hat Gott keine Zeit. Dann machen wir das los. Und das Los kommt dann auf Matthias. Und ich möchte klar sein, hier möchte ich Matthias nicht schlecht darstellen. Die christliche Tradition sagt, Matthias ist ein treuer Diener Gottes, dafür gestorben. Äthiopische Christentum, Kulturgut, Stamm von Matthias. Und viele, viele Menschen haben seinen Weg zu Jesus gefunden, dank seiner Überzeugung und dank seiner Zeugnis. Aber der Heilige Geist hat später, ein paar Jahre, einen Mann ausgewählt, der keine von diesen Voraussetzungen getragen hat, nämlich Paulus. Wenn überhaupt zum Christentum, dann ein Verfolger. Was möchte ich damit sagen? Dass der Heilige Geist viel, viel breiter ist als unsere Vorstellungen. Viel breiter. Und wir sehen auch hier in der Handlung von Paulus, eben der Versuch einerseits, Gottes Wille zu suchen und gleichzeitig Sicherheit und Ordnung zu schaffen. Und darum komme ich zurück dann zu dem, unser tägliches Brot gibt uns heute. Auch wir beten das. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Aber kann es sein, dass wir lange schon definiert haben, wie das Brot sein soll? Weil ich merke bei mir, manchmal weiss ich genau, was Gott soll tun. Wie er soll handeln, wie er unseren Nachbarn soll begegnen, wie mich belohnen soll, was die anderen nicht kriegen sollten. Und plötzlich vom Brot kam unser tägliches Wunsch, dann Sicherheit, Kontrolle, Anerkennung, Erfolg, ein neues Auto, ein bestimmtes Resultat, eine Lösung nach unserer Vorstellung. Wie Petrus wissen wir meistens auch, zwischen welchen zwei Optionen Gott sollte auswählen. Oder zumindest, welche zwei Optionen sind. Unser tägliches Brot her, also Sushi oder Kebab, ja. Zwischen denen sehr gerne, ja, merci. Eben, Matthias wird gewählt, genau. Paulus dann später durch den Heiligen Geist. Und diese Geschichte zeigt uns diesen Übergang. Die Kirche, wir dürfen lernen, ohne die sichtbare Kontrolle Jesu zu leben. Zu warten, zu beten, zu vertrauen, offen zu bleiben. Wie damals, wenn Jesus sichtbar war, hat er ihn direkt fragen. Aber dann nicht mehr. Dann müssen die Jünger im Vertrauen leben, lernen. Ja, gibt uns heute, oder unser tägliches Brot gibt uns heute, bedeutet dann nicht nur, gib mir, was ich möchte, sondern Herr, lehre mich zu vertrauen. Lehre mich zu vertrauen und akzeptiere das, was du meinst. Ja, das tägliche Brot ist manchmal Geduld. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Geduld ist. Wenn man bittet nach Geduld, dann schenkt Gott mehr Probe. Wenn wir nach Kraft bitten, dann schenkt er uns noch mehr Gewicht, vielleicht. Vielleicht wäre es manchmal besser, Gott, schenk mir das, was ich brauche. Und dann sich festheben, weil manchmal brauche ich etwas, was ich nicht möchte. Ja, Kraft, Geduld, Orientierung, Frieden, Hoffnung. Manchmal die Fähigkeit, weiterzugehen, ohne alles zu verstehen. Ich komme dann zu dem Mann, der den Heiligen Geist gewählt hat. Und er hat etwas geschrieben, was mich sehr bewegt. Macht euch keine Sorgen, fast wie Jesus, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitte vor ihn. Tu es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Und der Nachfolge von diesem Vers ist einfach fantastisch. Könnt ihr euch vorstellen, was es ist? Vielleicht sagt er, und Gott wird euch alles genau so schenken. Nein, er sagt etwas Tieferes. Er sagt, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus. Amen. Was für eine unglaubliche Aussage. Das hat Jesus auch gesagt, das haben wir Joel gehört, solche Sachen suchen Menschen, die Gott nicht kennen. Macht euch keine Sorgen. Aber wenn man Gott kennt, dann wissen wir, ja? Er ist da in jeder Lage. Und man darf dankbar sein für das, was er schon gemacht hat. Und dann der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus. Manchmal ist Gottes Antwort nicht Kontrolle, sondern Friede, nicht sofortige Lösung, wenn ich mich wünsche, sondern Gegenwart, sein Gegenwart. Ja, wie Anfang gesagt worden ist, Gebet ist kein Informationsaustausch. Jesus betet, um in der Beziehung zum Vater zu bleiben. Und ich habe gemerkt, dass vielleicht, das haben wir mit der Suno am Donnerstag geredet, durch das Gebet, dann erkenne ich auch meine Zugehörigkeit, den Platz, wo ich am Freitagmittag, ja, den Platz, wo ich bin. Wem gehöre ich, wenn ich überhaupt den Schritt mache, um zu beten. Wem gehöre ich? Und da muss ich nicht leisten, wie der Johannes sagt, sondern einfach sein. Wenn ich bin, dann bin ich. Wenn ich bete, dann bin ich. Wenn ich, ja, einfach bin, dann bin ich. Das vergesse ich manchmal. Ich nehme bewusst den Platz von einem Glaubenden ein. Ich erinnere mich dann, wem ich gehöre. Und Gebet kann uns deshalb eben in Glauben tragen, besonders dann, wenn Gott nicht sichtbar ist von uns. Ja. Und heute feiern wir Auffahrt. Wie gesagt, Auffahrt, also, Jesus ist nicht mehr da. Das ist eben nicht die Bedeutung. Er ist nicht mehr weg, sondern Jesus wurde erhöht. Das haben wir auch gesungen. Ich erhebe dich. Das ist sehr eine gute Frage, Joel. Erhebe ich dich dann über alles, was ich denke, im Verkehr, in der Beziehung, die ich habe, in meinen Ängsten, in meinem Gebet? Erhebe ich dann Jesus, wenn ich sage, unser tägliches Brot gibt uns heute? Ja, ich hoffe es schwer. Hebräerbrief hat auch gesagt, das haben wir auch gesungen, das finde ich auch speziell, dass er König, Priester und Prophet ist. Er sitzt zum Rechten Gottes und tritt vor uns ein. Das bedeutet, unser Gebet geht nicht ins Leere. Christus hört, Christus trägt unsere Bitte zum Vater. Ja. Derjenige, der den Jünger uns gelernt hat, unser Vater im Himmel, ist jetzt selbst im Himmel. Ja. Damit wir ihn nicht verlieren. Ja, nicht damit. Sondern damit wir durch ihn Zugang haben zum Vater. Wie lebt die Kirche, wenn der Herr nicht mehr sichtbar anwesend ist? Ich möchte euch eine ganz einfache Einladung machen. Ja, nicht morgen, nicht irgendwann, heute. Dass wir auch wieder Jünger präsent haben, dass Jesus nicht gesagt hat, Herr, gibt uns das Brot für das ganze nächste Jahr, sondern gibt uns heute unser tägliches Brot. Vielleicht haben wir heute Angst, heute Müdigkeit, heute Einsamkeit oder eine Entscheidung, die schwer geworden ist. Glaube besteht heute nicht darin, alles zu verstehen, sondern diese unsere Bedürfnisse ehrlich vor Gott zu bringen. Und darum frage ich euch, was braucht ihr heute? Was braucht ihr ehrlich heute? Vielleicht Frieden, vielleicht Kraft, vielleicht Gesundheit, vielleicht Vergebung, vielleicht Hoffnung, Mut, Trost, Orientierung oder einfach die Kraft, den nächsten Schritt zu gehen. Nicht als Leistung, Johannes, gell? Nicht als Poem mit schönen Wörtern, sondern wie ein Kind zu seinem Vater. In der Heilsarmee, wir haben eine Tradition. Gnadenbank. Allein deine Gnade genügt. Die Gnadenbank ist kein magischer Ort. Es ist nicht. Es ist auch keine Bühne. Das ist aber ein Zeichen. Ich komme vor Gott. Ich komme. Darum, wenn du, ich, wenn wir möchten, dürfen wir während des nächsten Lied oder in der Stille auch nach vorne zum Gnadenbank kommen. Mit dieser Bitte, ja Herr, gib mir heute das, was ich brauche. Du musst nicht erklären. Niemand muss etwas sagen. Aber vielleicht ist das dieser Schritt ein persönliches Gebet, ja? Gib mir heute mein tägliches Brot.